Ja, dann nochmal herzlich willkommen zu unserer gemeinsamen Dhamma-Woche. Schön, dass wir das gemeinsam machen können. Dhamma zu praktizieren ist wirklich eine ganz wunderbare Sache. Das verrate ich euch ja wahrscheinlich nichts Neues. Aber womit wir uns jetzt in dieser Woche beschäftigen werden, ist im Prinzip was ganz Einfaches und was ganz Wunderbares, wo man, also jedes Mal, wenn ich mir das wieder vergegenwärtige, freue ich mich richtig, was für eine wunderbare, einfache Herangehensweise der Buddha uns gezeigt hat, wie wir unser Leben friedlich gestalten können, wie wir es meistern können, wie wir es verstehen und wirklich durchschauen können und wie wir ein Leben führen können, das mit dem Leben im Einklang ist oder das mit der wahren Natur des Lebens im Einklang ist. Wenn mich jemand fragen würde, was das Grundprinzip der buddhistischen Meditationspraxis ist, so wie wir annehmen können, dass sie möglichst früh in der Geschichte zurückreicht, also bis zu dem, was wir halt an Quellen haben, die ganz nah an den historischen Buddha heranreichen, dann ist das im Prinzip ein ganz einfaches Strickmuster. Wir haben einen Geist, den wir entweder dem Zufall überlassen können und der dann, ja, wie so ein, wie das manchmal in so Comicfilmen ist, so ein losgelassener Gartenschlauch, der irgendwie wild hin und her spritzt und den ganzen Garten nass macht, planlos. Oder wir können diesen Gartenschlauch nehmen und etwas damit machen. Also wir können diesen Menschengeist, den wir alle seit Geburt an mitbekommen haben, also als Geschenk mitbekommen haben, wir können entdecken, dass dieser Geist ein Werkzeug ist, das wir in die Hand nehmen können, das wir nach unseren Vorstellungen formen können. Ein Werkzeug ist etwas, womit man eine bestimmte Tätigkeit, eine bestimmte Aufgabe verrichten kann. Und es ist so, dass das Werkzeug, das wir hier brauchen, ein Geist ist, der unabgelenkt ist, der nicht diesen normalen alltäglichen Mustern der Ablenkung und der Zufallsbeschäftigung folgt. Also wir wollen einen Geist haben, mit dem wir wirklich was Sinnvolles machen können. Wir wollen einen Geist haben, der ruhig und ungetrübt und in den Lehrreden heißt das auch oft biegsam oder etwas, wenn etwas biegsam ist, so wie jetzt, sagen wir mal, wenn ihr was töpfern wollt oder ein Goldschmied, das Gleichnis hat mich heute auch wieder, hast mich daran erinnert. Also, wenn wir irgendeinen Werkstoff haben, der spröde und brüchig ist, dann macht man einmal so und macht Knacks und das ganze Ding ist auseinandergefallen. Aber das Schöne an der Praxis am eigenen Geist ist, dass wir diesen Geist auch verändern und beeinflussen und gestalten können. Und wenn wir entdecken, dass wir einen Geist haben, den wir formen, den wir beruhigen, den wir klären können, dann ist der nächste ganz offensichtliche Schritt, dass wir mit diesem ruhigen Geist, mit diesem klaren Geist, der jetzt nicht mehr damit beschäftigt ist, irgendwelchen Zufallsgeschehnissen hinterherzujagen, dass dieser Geist dann sieht, was im gegenwärtigen Moment tatsächlich stattfindet. Das ist im Prinzip schon das ganze Geheimnis der Dhamma-Praxis. Versuchen, den Geist in einen Zustand zu bringen, in dem man sehen kann, was Sache ist, indem man sehen kann, was hier und jetzt tatsächlich geschieht. Wenn man irgendwen auf der Straße ihm das so erzählen würde, würde er sagen, ja, aber ich weiß doch, was die ganze Zeit passiert. Was ist da jetzt so besonders Neues dran, dass der Buddha erst kommen muss und mir zeigen muss, was passiert? Das erlebe ich doch den ganzen Tag. Aber wenn wir mal genauer hinschauen, womit wir tatsächlich unsere Tage und Nächte verbringen, dann ist das ganz oft überhaupt nicht zu verstehen oder zu sehen, was im gegenwärtigen Moment stattfindet. Ne? 99% unserer geistigen Energie fließen in irgendwelche Projekte, die wir uns ausgedacht haben, in Zukunft- und Vergangenheitsgedanken, in die Bewältigung der Probleme einer Welt, von der wir gar nicht wissen, dass sie unserer eigenen Produktion entspringt. Und dieser einfache Grundsatz, dass wir einen ruhigen, geklärten Geist brauchen, um die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind, hat bei vielen buddhistischen Traditionen dazu geführt, sich am Anfang ganz oder ist manchmal sogar über Jahre damit zu beschäftigen, nur immer wieder den Geist zu beruhigen. Das habt ihr auch alle schon wahrscheinlich immer wieder praktiziert. Du musst dich auf den Atem konzentrieren, der Geist muss ganz ruhig werden und das macht man und irgendwie denken, also bei mir war es zumindest so, vielleicht war es bei euch ähnlich, irgendwann denkt man sich dann vielleicht, ja, das kann ich schon manchmal so halbwegs, aber wozu soll ich mich eigentlich die ganze Zeit immer nur auf den Atem konzentrieren? Was soll da jetzt dabei rauskommen? Ja, und das passiert manchmal deswegen, weil eben die Ansicht besteht, erst musst du den Geist ganz super toll irgendwie in einen anderen Zustand bringen und dann kommt irgendwie erst eine andere Welt auf dich zu und da wird dann alles anders oder besser. Oder dann kannst du erst sehen, wie die Dinge wirklich sind. Und das finde ich ein bisschen schade, weil wir unterwegs diese beiden Zweige der buddhistischen Praxis, die Beruhigung des Geistes und die klare Sicht auf die Dinge, wie sie wirklich sind, durchaus miteinander verweben können. Also es wäre schade, wenn wir da so eine Ausschließlichkeit wahrnehmen, dass man sagt, es muss erst A und dann darf erst B stattfinden oder sowas. Es gibt eine schöne Lehrrede in der gruppierten Sammlung. Ich sage immer die Nummern dazu, falls es sich irgendjemand aufschreiben möchte. Sie ist aus dem Viererbuch und Nummer 170, wo der ehrwürdige Ananda, das war so ein ganz wunderbarer gelehrter Mönch, so der auch immer ganz nah am Buddha dran war und deswegen ein sehr tiefes Dhamma-Wissen hatte. Der beschreibt das folgendermaßen, wenn Mönche oder Nonnen, meistens waren es wahrscheinlich Mönche oder Nonnen und nicht Ordinierte, weil sich hier Mönche und Nonnen handelt, die im Dhamma wirklich eine volle Verwirklichung erreicht haben. Und wenn die zu ihm kommen, dann weiß er, dass die das auf vier verschiedenen Wegen erreicht haben, dieses Ziel des vollkommenen Verständnisses des Dhamma oder des Daseins. Und das eine ist tatsächlich, Einsicht zu entfalten auf der Grundlage von Ruhemeditation. Das andere ist umgekehrt, Ruhe zu entfalten auf der Grundlage von Einsichtsmeditation. Noch ein drittes gibt es, wo Ruhe und Einsichtsmeditation in Verbindung oder quasi gleichzeitig oder gemeinsam praktiziert werden. Und diese dritte Variante hat mich jetzt für unsere Woche mal besonders interessiert. Ja? Weil ich ganz stark der Überzeugung bin, dass diese beiden meditativen Ansätze sich gegenseitig ganz stark unterstützen können. Ja, das ist das auch eine Einsicht in die Dinge, in die wahre Natur der Dinge uns dabei helfen kann, unseren Geist noch ruhiger zu machen, ist doch eigentlich das Logischste auf der Welt. Wenn ich sehen kann, dass zum Beispiel meine Gedanken oder meine Gefühle kommen und gehen, dann fällt mir leichter, die loszulassen. Ist ja logisch. Und natürlich, je ruhiger mein Geist ist, desto eher kann ich auch sehen, dass die Gedanken und die Gefühle kommen und gehen. Also ihr seht schon, das ist durchaus eine sehr lebendige wechselseitige Beziehung zwischen diesen beiden Ansätzen möglich. Dasselbe Prinzip finden wir auch im In der Idee wieder, die ich jetzt mit euch teilen möchte, vielleicht hat sich bei euch auch ein bisschen das Gefühl eingeschlichen, wenn ihr euch zum Meditieren hinsetzt und das klappt nicht so recht, weil der Geist doch recht abgelenkt ist und euch dieses und jenes in den Sinn kommt, dann kann man manchmal so das Gefühl haben, ja, das ist, weil ich mich nicht stark genug konzentrieren kann. Und hätte ich nur diese technische Fähigkeit, mich ganz intensiv auf den Atem zu konzentrieren, dann hätte ich das Problem nicht. Ist auch nur eine Facette von dem Ganzen. Ne? Also, dass unser Geist so zerstreut ist, liegt nicht nur daran, dass er nicht genug der technischen Fertigkeit des sich Konzentrierens mitbringt. Es liegt auch an einem Mangel an einer gewissen Einsicht oder an einer gewissen Weisheit. Der Buddha spricht in der Satipatthana Sutta, die Lehrrede von den Grundlagen der Achtsamkeit, in der mittleren Sammlung, die 10. Lehrrede ist das, spricht da von einer wichtigen Vorbedingung für alle meditativen Übungen, die er dann da auflistet. Können mich alle hören übrigens auch, die weiter entfernt sitzen. Ja, ich merke gerade, dass ich rede im Alltag normalerweise nicht so viel. Kann sein, dass meine Stimmbänder erst ein bisschen in Schwung kommen müssen. Wenn es irgendwer nicht hört, weil es zu leise ist oder so, dann bitte einfach melden. Ne? Nicht dann am Schluss des Kurses sagen, schade, dass was zu leise war. Da habe ich schon, ja, ist mir schon passiert, dass am Schluss Leute sagen, ja, wenn ein bisschen lauter geredet hätte, dann hätte ich es auch verstanden. Ist mir lieber, ihr sagt das gleich. Also diese Vorbedingung, die für jede Form der Achtsamkeitspraxis ganz relevant ist, ist ein Zustand, der Buddha beschreibt es, sich befreit habend oder zumindest relativ davon freigemacht habend, wovon? Von Habgier und Negativität hinsichtlich der Welt oder wörtlich in der Welt. Das ist ein Lokativ, Loki. Und das finde ich immer wieder ganz bedeutend. Kann man nicht oft genug sich daran erinnern. Das bedeutet jetzt nicht, dass der Buddha sagt, bevor du zu meditieren überhaupt erst anfängst, musst du schon frei sein von Gier und Ablehnung. Ja, das sind ja so ein bisschen die beiden, beiden wichtigsten Fehler, die wir auch machen können aus buddhistischer Sicht. Dass wir angenehme Dinge festhalten wollen, dass wir unangenehme Dinge loswerden wollen. Und diese beiden Impulse, sowohl dieser Greifimpuls als auch der Wegstoßimpuls, sind ja erstens gar nicht notwendig, weil das, was wir da festhalten oder loswerden wollen, sowieso unbeständig ist. Aber es verhindert ja sogar, dass wir sehen, dass diese Dinge unbeständig sind, die wir da erleben. Also, es geht darum, Habgier und Negativität hinsichtlich der Welt einmal beiseite gestellt zu haben. Und ich würde dieses hinsichtlich der Welt hier besonders betonen. Ja, weil wir ein Leben führen, in dem wir normalerweise in einer Welt interagieren, von der wir uns sowohl irgendein super Glück versprechen, als auch in einer Welt leben, die uns die schlimmsten Dramen bescheren kann, die wir fürchten. Und solange wir so eine Einstellung in uns, diese Einstellung quasi immer den Vorrang oder die Priorität geben, dass wir sagen, ja, diese Welt da draußen, die soll mich glücklich machen und die soll mich ja nicht irgendwie angreifen und unglücklich machen. Und ich muss die ganze Zeit aufpassen, dass mir nichts entgeht, was mich ja eventuell total glücklich machen könnte. Und auf der anderen Seite muss ich ständig aufpassen, dass mich nicht irgendwas angreift, was mich dann ins Verderben stürzt. Ne? Wenn wir in diesem Programm drinstecken, und ich würde mal behaupten, das ist leider in allermeisten Fällen der natürliche Zustand des Geistes. Der Geist ist auf die Welt gerichtet, da draußen findet alles statt. Alles, was da draußen stattfindet, ist von absoluter Wichtigkeit für mich, weil ich muss ständig darauf reagieren. Und wehe, ich mache einen Fehler, dann passiert irgendwas Schlimmes. Und solange wir diese Einstellung mitbringen in die Meditation, passiert da nicht viel, weil dann wird die Meditation zu einem Teil der Welt, die uns irgendwas Schönes schenken soll oder in der irgendwas Schlimmes passieren kann. Ja, also wir müssen versuchen, dieses automatisierte Programm des Geistes zu erkennen und die Intensität dieses Programms zu verringern, bis wir an einen Punkt kommen, wo wir da quasi unseren Kopf über Wasser bekommen. Bis wir an einen Punkt kommen, wo wir sehen, dass wir ohnehin nichts anderes erleben als diesen gegenwärtigen Moment, hier und jetzt. Und dass wir umso besser gerüstet sind, auf unserer ja durchaus berechtigten Suche nach Glück und Wohlbefinden auch Erfolg zu haben, wenn wir auf unserer Suche nach Glück eben immer wieder zurückfinden zu dem, was wir in diesem Moment tatsächlich erleben. Und beide meditativen Ansätze können uns jetzt dabei helfen, dieses Programm der Weltbewältigung einmal zu erkennen und zu beruhigen. Zum einen, indem wir mit Hilfe des Atems und des Körpers unserem Geist, unserer Aufmerksamkeit ein Objekt zur Verfügung stellen, auf dem der Geist mit seiner Aufmerksamkeit ruhen kann. Und darum nennt sich das ja auch Ruhemeditation. Das ist, weil wir unserem Geist, der normalerweise ja ganz aufgeregt herumspringt, nicht umsonst dieses berühmte Gleichnis von einem Affen, der von Baum zu Baum springt, auf der Suche nach irgendwelchen tollen Früchten. Diesen zappeligen Geist, wir können ihm eigentlich keine größere Freude machen, als ihm einmal zu sagen: Schau, hier gibt es einen Platz, wo du ruhen kannst. Wenn wir ihm das nur geduldig genug zeigen: Schau, hier gibt es einen Platz, wo du ruhen kannst, dann wird er auch anfangen, dieses Angebot anzunehmen und dieses Ruhekissen einmal ausprobieren und dann vielleicht merken: Ja, das fühlt sich eigentlich gar nicht so schlecht an. Und da kann ich ja vielleicht mich mal ein bisschen entspannen und meinen Kampf um das Glück in der Welt vielleicht sogar ein paar Momente beiseite legen oder zur Ruhe kommen lassen. Und das kann schon sehr dazu beitragen, dass wir uns einfach mal trauen, einen Kontakt aufzunehmen mit dem, was wir im gegenwärtigen Moment tatsächlich erleben. Und auf der anderen Seite hilft uns die Einsichtsmeditationsmethode, wo wir dann gar nicht so sehr versuchen, den Geist nur zur Ruhe kommen zu lassen. Der Geist bleibt ganz wach und aktiv und bekommt dann von uns die Aufgabe, das zu beobachten, was im gegenwärtigen Moment stattfindet. Und das werden wir auch jetzt dann so tageweise uns verschiedene Facetten dessen, was wir so die ganze Zeit erleben, vornehmen und uns das alles genau anschauen. Was erleben wir denn tatsächlich? Und dadurch, dass wir erkennen, was wir da tatsächlich erleben, verändert sich auch diese Strategie hinsichtlich der Welt. Wenn wir mehr und mehr verstehen lernen, dass diese Welt, in der wir leben, ja immer etwas ist, was auch in meinem Erleben wurzelt. Ja, ich kann jetzt sagen, Ich bin so ein armer Mensch, weil ich bin immer nur von unfreundlichen Menschen umgeben. Und was kann ich machen? Ja, ich muss übersiedeln, ich muss woanders hin, wo es nicht nur unfreundliche Menschen gibt. Ja, das wäre jetzt so klassische Habgier und Übelwollen hinsichtlich der Welt. Da will ich weg, die sind alle doof, und da will ich hin, weil da ist sicher viel besser. Und allein dadurch, dass wir anfangen zu verstehen, was unser Geister macht, was macht unser Geister? Der denkt sich ja Geschichten aus. Und sagt ja, den mag ich nicht, weil der ist so, und den mag ich nicht, weil der ist so, und die finde ich auch komisch, bla bla bla. Und merke gar nicht, dass das ja jedes Mal eine von mir ausgehende Projektion von weiß Gott was in meinem Repertoire der Vorstellungen und Wahrnehmungen ist. Allein dadurch, dass ich das erkenne, verändert sich ja etwas mit dieser Habgier und Negativität hinsichtlich der Welt. Das heißt, das Primärhindernis, das uns daran hindert, mal zur Ruhe zu kommen, können wir dadurch aufweichen, indem wir sehen, dass dieses Hindernis eigentlich nur ein Hindernis und eine Illusion ist. Also das Hindernis selbst ist leider keine Illusion, aber das Narrativ des Hindernisses, ja, die Argumente dieses Hindernisses können wir alle wunderbar auflösen, wenn wir nur sehen, was unser Geist da so den ganzen Tag macht. Und mein Wunsch oder meine Hoffnung ist, dass wir haben jetzt tatsächlich ja wirklich viel Zeit, wir haben eine ganze Woche Zeit und sitzen jetzt hier, 40 sind es nicht mehr ganz, weil ein paar, glaube ich, sich.
Kommen aber noch welche die nächsten
Okay, na gut. Aber auf jeden Fall eine Menge Leute, die hier sitzen. Und jeder und jede ist natürlich anders. Ja? Das heißt, für mich als, wie sagt man es, Meditationsinspirator, ja, das Wort Lehrer finde ich, oh, das klingt eben nach Schule. In der Schule ist das sinnvoll. Kinder können nicht lesen und schreiben, der Erwachsene kann es, und dann wird das vermittelt, das Wissen, und dann können es die auch. Aber so möchte ich das hier jetzt gar nicht sehen. Ja? Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich mir das gar nicht anmaßen würde, zu sagen, ihr seid jetzt alle Typ A und ihr seid jetzt alle Typ B oder sonst irgendwas. Ja? Also ich appelliere auch an eure Experimentierfreude. Dieses Denkmuster einmal zu hinterfragen, ist es denn wirklich so, dass ich erst, wenn ich 5 Jahre lang meinen Geist beruhigt habe, dann irgendwann die Passana-Einsichtsmeditation machen darf oder sonst irgendwas? Ich werde euch verschiedene Werkzeuge vorstellen, und ihr werdet dann versuchen zu lernen, mit diesen verschiedenen Werkzeugen so umzugehen, dass was Sinnvolles bei euch rauskommt. Ja? Und zwei dieser, ja, genau, das wollte ich eigentlich noch vorlesen, darum schaue ich da die ganze Zeit drauf. Weil in der Lehrrede, die ich schon erwähnt habe, wo der ehrwürdige Ananda diese verschiedenen Werdegänge von Praktizierenden beschreibt. Also entweder man entfaltet Einsicht mit vorausgegangener Ruhe oder Ruhe mit vorausgegangener Einsicht oder beide zusammen. Es gibt noch einen vierten Punkt. Der Geist von Dhamma, wie soll man sagen, Dhamma Bewegtheit ergriffen wird und sich dann aber doch irgendwann beruhigt und dann auch sich eine Öffnung bietet für den Geist. Ja, wenn ihr es zum Beispiel, wenn ihr euch vorstellt, es passiert wirklich irgendwas Dramatisches und vielleicht jemand stirbt oder es gibt irgendeinen Unfall oder sowas, oder auch man kontempliert vielleicht über so ein bewegendes Thema wie die Sterblichkeit, und das ist eigentlich nicht unbedingt etwas, was den Geist jetzt friedlich und ruhig macht, aber durch diese Ergriffenheit über ein heilsames Thema kann es auch dazu kommen, dass diese Habgier und Ablehnung hinsichtlich der Welt einmal wirklich stark runterkommt. Und egal mit welcher dieser Methoden, heißt es dann, dass dadurch der Weg erzeugt wird. Ja, und das werdet ihr hoffentlich auch dann selber spüren, was damit gemeint ist. Wenn ihr in der Meditation das Gefühl bekommt, das funktioniert jetzt, da öffnet sich gerade ein Weg für mich. Da sehe ich jetzt mal klar, wozu das Ganze eigentlich gedacht ist. Und wenn man diesen Weg folgt, ihn entwickelt und pflegt, dann lösen sich die Fesseln vom Geist. Ja, also es gilt wirklich einen Weg zu entdecken und den dann auch zu gehen und zu pflegen. Die beiden Hauptmethoden ist ja jetzt, denke ich, klar geworden. Wir werden uns mit dem Beruhigen des Geistes beschäftigen und mit dem klaren Betrachten dessen, was im gegenwärtigen Moment stattfindet. Und beide diese Methoden haben denselben Anker, dasselbe Grundobjekt oder Grundmaterial, und zwar den Atem. Der Atem ist etwas, was wir von früh bis spät die ganze Zeit tatsächlich, etwas, was in uns stattfindet, nur mal so, aber etwas, dessen wir uns ja die meiste Zeit nicht bewusst sind. Und der Atem ist deswegen so ein gutes Objekt, weil weil es unserem Geist dabei helfen kann, sich mit dem zu beschäftigen, was gerade im Hier und Jetzt tatsächlich vorhanden ist, und zwar dieser solide, reale, menschliche Körper, der hier sitzt. Ja, ihr könnt jetzt in diesem Moment, wo ihr hier sitzt, ihr könnt mit euren Gedanken, weiß Gott, wohin fliegen, nach Hause und geht es dort allen gut, oder weiß Gott, wo sonst noch hin. Mit dem Körper ist das nicht so einfach möglich. Ja? Da müsst ihr schon selbst, um den Körper hierher zu bringen, haben viele von euch wirklich stundenlang heute in einem Zug gesessen und alle möglichen Gefahren auf euch genommen und euch mit Sprays zur Wehr gesetzt und weiß nicht, was euch da für Abenteuer widerfahren sind, nur damit der Körper dann wohlbehalten und am Schluss hier zu sitzen kommt. Ja, weil der Körper einfach ein schönes, verlässliches Objekt ist für unsere Aufmerksamkeit. Und wir brauchen aber so ein bisschen ein Bindeglied, das dem Geist dabei hilft, sich auch wirklich mit dem Körper zu beschäftigen. Da bietet sich gerade in der Sitzmeditation, in der Sitzen und unser Körper mal nichts macht, außer natürlich seine vegetativen Funktionen, Herzschlag und Verdauung, das funktioniert ja alles, aber wir machen nichts bewusst mit dem Körper. Ja, und was wir dann an körperlicher Aktivität vorrangig erleben, wenn das ganze körperliche System einmal zur Ruhe kommt, ist die Tatsache, dass wir atmen. Und diese ganz einfache Tatsache, dass wir atmen, nehmen wir jetzt als Grundbeschäftigungs... es ist ein bisschen wie so ein Objekt der Beschäftigungstherapie für den Geist. Es ist wie so ein kleines Kind, das einfach Beschäftigung braucht. Wenn man dem keine Beschäftigung gibt, dann stellt weiß Gott was an. Sagt man so, beschäftig dich mal damit. Ja, ich möchte euch heute am ersten Abend nicht fordern. Ein paar sind schon recht müde auch, oder? Sagt's mal ehrlich. Wer ist müde? Aufzeigen, bitte. Wer ist sehr müde? Zeigen noch mehr. Wer ist zu müde zum Aufzeigen? Na gut. Also ich möchte euch... natürlich nicht zu viel zumuten, Aber ganz grundsätzlich, ein bisschen was geht schon noch rein. Ganz grundsätzlich. Und die, die schon einmal irgendwo bei mir in einem Kurs waren, die haben sie ja vielleicht auch schon mal gehört. Es ist ja auch keine Hexerei. Meine Vorstellung der Atembetrachtung ist eigentlich sehr einfach und unkompliziert. Von mir aus könnt ihr das so praktizieren, dass ihr ganz auf irgendwelche Nasenspitzen und Bauchdecken vergesst. Und einfach nur euch der Tatsache bewusst seid, dass ihr atmet. Welche körperlichen Gefühle euch dabei helfen, euch bewusst zu werden, dass ihr atmet, das liegt auch individuell an euch. Ja, wenn das dann an der Reihe ist, dass ihr in der Sitzmeditation mit Hilfe der Atembetrachtung den Geist beruhigen sollt, dann sieht das ganz einfach so aus, dass ihr beim Ein- und beim Ausatmen versucht, mit Hilfe des Atems den Körper zu empfinden. Ja, soll ich nochmal sagen, dass ihr mit Hilfe, dass ihr mit Hilfe des Atems versucht, mit dem Geist den Körper zu empfinden. Ja, versucht das mal. Ich mache die Augen zu. Ich möchte den Körper empfinden. Ich möchte meinem Geist was zu tun geben. Ich möchte meine Aufmerksamkeit auf etwas richten, was hier und jetzt tatsächlich präsent ist. Und dann merke ich, ah, das ganze Ding atmet ja. Okay, wenn ich mich auch das Atmen, mit dem Atmen beschäftige, vielleicht hilft es meinem Geist ja, bei dem Körper zu bleiben, den ich im Fokus halten möchte. Ja, dann habt ihr schon den ersten Baustein unserer Praxis, dass wir mit Hilfe eines ganz einfachen Erlebnisses dem Geist etwas geben, womit er sich beschäftigen kann. Mit der einzigen Aufgabenstellung, dass er darauf ruhen darf, auf diesem Gefühl, dass er atmet. Der Geist darf im Körper ruhen und der Atem ist sozusagen die Matratze dieser Ruhestatt. Wir werden dann in der Einsichtsmeditation diesen Aufmerksamkeitsrahmen des Körpers verwenden, um den Geist in der Gegenwart zu halten und zu beobachten, was der gegenwärtige Moment so, wie sagt man, so daherbringt, so anschwemmt, so mit sich an uns vorbeiträgt. Ja, wenn man sich das so vorstellt, als ob man an einem Fluss sitzen würde und da fließt dann sowas vorbei. Was fließt da vorbei? Eben das, was wir jeden Moment erleben. Wir hören was, wir denken was, wir spüren was. Und was der Inhalt dieses Erlebens dann genau ist, das werden wir eben sehr nach der genialen Systematik des Buddha uns nochmal ganz genau anschauen. Damit das Ganze auch ein bisschen von Herzen kommt, haben wir dann noch so eine Art Bindeglied oder auch sowas wie einen guten Geist im Hintergrund. Wir werden immer wieder auch Metta-Meditation praktizieren. Metta, die ein Gefühl von universeller Freundlichkeit, so würde ich das am ehesten übersetzen. Weil das nach meiner Vorstellung einfach sehr wichtig ist, dass wir uns immer wieder besinnen und immer wieder bewusst machen, dass diese ganze Praxis stattfindet aus einer Motivation der Freundlichkeit und des Wohlwollens heraus. Ja, warum sitzen wir jetzt alle hier? Weil wir ganz gerechtfertigterweise wollen, dass es uns gut geht. Also ein Impuls des Wohlwollens, weil wir uns vielleicht auch schon gedacht haben oder das schon mal sogar direkt erlebt haben, dass so ein Meditationskurs, so eine ausgiebige Meditationspraxis uns dabei hilft, gelassener, freundlicher, weiser mit unseren Mitmenschen umzugehen. Ja, wäre ja auch eine schöne Motivation von Freundlichkeit, die uns heute hierher gebracht hat. Und natürlich ist die Praxis von Metta, von Freundlichkeit, etwas, was ich als, ja, so als Auflockerungs-Alternativprogramm zur Ruhemeditation anbietet, weil wir dadurch einfach ein sehr schönes Gefühl erleben können, das uns dabei hilft. Also auf einem schönen Gefühl, auf einem besonders schönen weichen Bett, da ruht sich der Geist natürlich auch besonders bereitwillig aus. Aber selbst das schönste und weichste Bett hat ja in unserer buddhistischen Vorstellung auch irgendwo eine Erbse drunter liegen. Und ich sage das jetzt dazu, weil wir, also jetzt nicht um irgendwem Angst zu machen, dass irgendwas Dramatisches passieren wird, aber wir werden uns in der Einsichtsmeditation schon vielleicht auch gewissen, gewissen Ausblicken stellen müssen, die wir so gar nicht gewohnt sind. Ne? Zu sehen, dass Gedanken kommen und gehen, zum Beispiel, dass der kommt und der Gedanke ist gekommen und ist wieder verschwunden und ich habe ihn gar nicht bestellt, der bin ich gar nicht. Ja? Das ist nicht immer nur was ganz sofort hurra Erleichterndes, das kann einen auch vielleicht ein bisschen schockieren oder mitnehmen, wenn man Dinge, die man wirklich ganz felsenfest für sich selber hält, plötzlich entstehen und vergehen sieht zum Beispiel. Und auch dafür ist wieder die Metta-Praxis was sehr Schönes, weil wir einfach ein ganz natürliches Gefühl von ja, Selbstvertrauen vielleicht aufbauen können, dass wir das Gefühl haben, egal wie schlimm es kommt, ich bin irgendwie trotzdem immer für mich da und wer schon auf mich aufpassen und wer mich gut um mich kümmern. Oder so ein Gefühl von Sicherheit kann uns das auch geben, ne? Dass wir uns darauf verlassen können, dass wir gut mit uns selber und mit anderen Menschen umgehen. Gut. Ich würde sagen, das war mal genug zur Meditationspraxis selber heute. Ein paar kleine organisatorische Sachen gibt es noch zu sagen. Zum einen möchte ich vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass das ein Kurs ist, der im edlen Schweigen stattfindet oder halt im Schweigen. Also das Edel. Sagen wir deswegen dazu, um uns daran zu erinnern, warum wir schweigen. Das soll jetzt nicht irgendeine Kasteiungsübung sein, sondern uns allen dabei helfen, unsere Energie einmal wirklich in das hineinfließen zu lassen, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Ne? Dass wir dadurch, dass der Austausch mit anderen Menschen minimiert wird, ja, also zu 100% abschalten, weiß nicht, wer in welcher Arbeit wie eingeteilt ist. Ich würde es dann so für ein 90%iges Schweigen vielleicht plädieren, dass man, bevor man jetzt 5 Minuten irgendwas gestikulieren muss, um einen Löffel weiterzugeben, dann sagt bitte lieber, gib mir den Löffel. Ja? Aber dann eben gib mir den Löffel, Punkt. Und nicht gib mir den Löffel und schmeckt dir die Suppe auch so gut und ich mache das immer mit Sahne obendrauf oder ich weiß nicht was. Ja? Also nicht auf den Punkt vergessen, damit es bei den 10% bleibt. Ja? Aber es kann für sich schon eine sehr spannende Praxis sein, zu sehen, wie sehr das, was wir kommunizieren, im Normalfall das, was wir denken, mit beeinflusst. Auch wie wir kommunizieren, das beeinflusst, wie wir denken. Und wir leben ja quasi in einem Kommunikationszeitalter. Und selbst wenn man gerade niemanden hat, physisch, mit dem man sprechen kann, dann hat man eine Maschine, mit der man ja gleich wieder mit 100 Leuten sich unterhalten kann. Und kann schon spannend sein, mal darauf zu achten, wie wirkt sich das darauf aus, wie ich denke, wie viel ich denke, was ich denke, wenn ich nicht immer alles sagen kann, was ich mir denke. Ja, vielleicht würde ich gern irgendwem sagen, ah, die Suppe schmeckt mir gut, aber ah, ich soll ja nicht. Ja, und was passiert dann, wenn ich es einfach mal nicht sage? Wenn ich's, dann ist es ein Gedanke, der kommt und geht. Und das werde vielleicht die ersten Tage da immer wieder drauf stoßen, dass man eigentlich, ach, ich will das jetzt sagen und ah ja, ich soll es ja nicht sagen. Es kann sich unnatürlich anfühlen am Anfang, aber es gibt viele Leute, die nach einer Woche dann am liebsten noch eine Woche da bleiben würden oder zumindest zu Hause weiterschweigen würden. Ja? Weil man einfach merkt, ja, viel von dem, was ich gerne sagen würde, ist gar nicht notwendig und je weniger ich das, was ich normalerweise sagen würde, nicht sage, desto weniger denke ich. Desto mehr verändert sich auch meine Denkkultur gleichzeitig mit der Kommunikationskultur. Gut, dann zur Gehmeditation soll ich auch noch was sagen. Und zwar, also jetzt nicht, wie wir die konkret machen, darüber spreche ich dann in den Vorträgen ja auch noch immer wieder, aber mehr geografisch, wie das ablaufen soll. Wir könnten natürlich, wer das Glück hat, ein geräumiges Zimmer zu haben, vielleicht im Zimmer ein paar Schritte Gehmeditation machen oder auf den Gängen. Und wenn das Wetter es zulässt, natürlich auch draußen die Straße rauf und runter. Gibt es alle möglichen Möglichkeiten. Ja, prinzipiell werden viele von euch die Erfahrung machen, wenn ihr einfach drauf los spaziert, dann ist es vielleicht schwierig, die gleiche Intensität an Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Da ist es, wenn das in eurer Praxis gerade gefragt ist, einen intensiven Fokus aufrechtzuerhalten, ist es sinnvoller, eine Strecke immer auf und ab zu gehen. Ja? Und die Nachbarn sind das schon gewohnt, da müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass die dann irgendwie mal irgendwo anrufen. Die kennen das schon, glaube ich. Oder mittlerweile wundern die sich nicht mehr, was die Buddhisten da machen oder was die alle suchen. Man kann auch selbst, wenn es ein bisschen regnet und man aber robustes Immunsystem hat, kann sich warm anziehen und einen Regenschirm nehmen und trotzdem draußen Gehmeditation machen. Ja, apropos, hier, genau, das wollte ich auch noch sagen. Der vorletzte Punkt auf eurer Liste, da steht Meditation im Sitzen und Stehen. Ich weiß nicht, ob da, also ich habe das nicht so gemeint. Ihr könnt natürlich auch im Stehen meditieren, aber ihr könnt hier natürlich auch im Gehen meditieren. Aber Stehmeditation ist schon auch immer okay. Prinzipiell ist das, denke ich, klar, immer zur halben Stunde zu wechseln. Das bezieht sich hauptsächlich hier auf den Meditationsblock nach der Mittagspause. Draußen, wenn das geklappt hat, hat er inzwischen die Andrea draußen heimlich die Interviewliste hingelegt. Da könnt ihr dann euch jeder einmal auf einen Interviewtermin eintragen. Und ich glaube, um zwei Leute geht es nicht aus. Also wenn jemand da nicht mehr reingepasst hat, kann er sich noch irgendwo unten drunter schreiben. Oder wenn es bei jemandem sehr, sehr dringend ist, dass er es ein zweites Mal in Anspruch nehmen möchte, dann kann er sich auch ganz unten unter dieses Ausgedruckte auch noch einmal seinen Namen unten drunter schreiben. Gut, das war's soweit von mir.